D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin absolvieren wir heute einfach mal ein Überlebenstraining für Familienfeiern. Diesen Sommer war bei uns große Lage in der Familie, also es gab zwei runde Geburtstage alleine im August. 65. meiner Mutter und 70. meiner Schwiegermutter. Und das hat geheißen, ganze Tage waren wir da. Verwandte, Freunde, Reden, Alkohol. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Also auf jeden Fall das ganze Programm. Der Radio Wissen Redakteur Armin Himmelrath. Familienfeiern, ja oder nein?
Vorher ja. Je näher man ranrückt, desto mehr dabei dann vielleicht so, ich weiß es nicht. Und hinterher, ach, war doch eigentlich ganz schön.
Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz Familienfeiern, na dann Prost.
Ja, wenn es so eine gezwungene Tradition ist, wie zweiter Weihnachtstag oder sowas, ne? Wenn man da keinen Bock drauf hat, aber man muss halt hin, ja. Muss sich vorher besaufen.
Familienfeiern, na dann Prost. Heute haben wir gesagt, wir machen mal 2 Stunden Überlebenstraining für diese Familienfeiern. Für mich persönlich ist das so, ich bin immer in der Zwickmühle drin. Also, jetzt mal ehrlich, ich will keinen verletzen, aber eigentlich nicht hin. Und gleichzeitig, wenn ich dann da bin, finde ich die Zeit auch, also manchmal oder häufiger auch unerträglich. Also politische Debatten, unglaublich. Frage nach Nachwuchs mir gegenüber finde ich unverschämt. Und wenn man jetzt als Vegetarier was zu essen haben möchte, dann heißt es häufig, da ist doch nur Speck drin, ja, für den Geschmack. Falko Löffler ist Autor und hat das Buch geschrieben, Ich kann da nicht nüchtern hin. Familienfeiern und wie man sie überlebt. Also unser Mann für heute Abend, der weiß nämlich, wie wir überleben müssen. Und ein Kapitel in seinem Buch heißt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne Falko?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich selbst bin jetzt inzwischen 40. Ich hatte selbst meinen 40. Geburtstag erst vor ein paar Monaten und den habe ich natürlich verschwiegen komplett.
Wie, du hast den verschwiegen? Du hast nicht gefeiert?
Nein, ich habe tatsächlich nicht gefeiert. Ich bin nicht so der ganz große Fan von großen Feierlichkeiten, wo irgendwie 80, 90 oder über 100 Leute zusammenkommen und einen dann abfeiern. Das ist nicht so mein Ding. Ich stehe nicht so gern im Mittelpunkt. Also das ist vielleicht auch so eine Autorenkrankheit. Man hält sich lieber hinter der Kamera, ein bisschen hinter den Kulissen. Das ist dann angenehmer.
Und was ist mit eigener Familie? Eltern, Geschwister, Tante, Onkel, Cousine, die wollen doch auch gucken, dass es dem Falko gut geht.
Ja, das müssen die gar nicht so oft machen, denn ich wohne inzwischen wieder mit meiner eigenen Familie an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Also die nähere Familie, die wohnt auch alle noch hier in der Gegend. Die müssen also im Prinzip nur bei mir klingeln, dann können die sich versichern, dass mir ganz gut geht und alles kein Problem ist. Ich muss also nicht irgendwie die ganze Familie erst einladen in irgendein Bürgerhaus, um damit die sich vor Ort von mir, von meiner Gesundheit versichern können.
War das auch ein Grund, weil du Familienfeiern nicht so toll findest, dieses Buch zu schreiben, oder gab es ein ganz schlimmes Erlebnis, das dich dazu getrieben hat?
Zum Glück gab es nicht so irgendein traumatisches Erlebnis, das mich dazu getrieben hätte. Nein, ich versuche nach und nach alle meine Traumata in Sachbuchform aufzuarbeiten. Das ist jetzt nicht so das eine Trauma, aber so über die Jahre hinweg immer wieder die gleichen Familienfeiern mit den gleichen Leuten, das prägt einen dann schon. Ich hatte vor einem halben Jahr ein Buch geschrieben, warum es besser ist, nicht in Urlaub zu fahren. Das war das andere Trauma, weil die Familienurlaube, die waren auch schon sehr anstrengend. Aber es gab jetzt nicht so die eine Sache, die mich da über die Klippe gestoßen hätte, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder Familienfeiern erleben. Meine eigene Familie feiert auch sehr gern, sehr viel und sehr gut. Natürlich alles, was im Buch steht, ist dann, von anderen Familien, nicht von meiner.
Dann lass uns mal auf andere Familien gucken. Du schreibst unter anderem, dass du da nicht nüchtern hin kannst oder man dann eben da nicht nüchtern hingehen soll mit der Leitfrage, wie überlebe ich so dramatische Familienfeiern? Gib uns mal ein paar Tipps, worauf muss ich achten, wie überlebe ich es?
Vorbereitung ist alles. Man muss sich schon mal klar machen, wer kommt da und was sind die Umstände. Gehen wir in ein Nobelrestaurant und es sind irgendwie nur so die 20 engsten Familienmitglieder oder steht irgendwo ein Zelt, da regnet es dann wahrscheinlich und es kommen gleich 150 Leute. Man muss sich entsprechend kleiden und man muss sich vornehmen, wie möchte ich denn diese Feier überleben? Gibt es da vielleicht Leute, mit denen ich ausführlich und gern rede? Dann muss ich dafür sorgen, dass die auch bei mir sitzen, beziehungsweise ich bei denen. Wenn ich zu früh komme, sind die noch nicht da. Wenn ich zu spät komme, sitzen die schon an einem Tisch, der komplett belegt ist. Man muss also schon mal den perfekten Zeitpunkt abpassen, anzukommen und dann eben sich an diese Leute zu halten und die nicht loszulassen. Sonst landet man eben bei dieser einen Tante, die einen den ganzen Abend ausfragt, von der man eigentlich gar nichts wissen möchte.
Dann lass uns mal, bei der Sitzordnung ist es aber ja manchmal so, dass es feste Sitzordnungspläne gibt. Und jetzt sitze ich vielleicht gar nicht bei den Leuten, sondern 3 Tische weiter. Was mache ich denn dann?
Da ist dann agentengleiches Geschick gefragt. Also man muss unauffällig diese Kärtchen oder verschieben oder eben die Pläne umschreiben oder schlicht einfach ganz jovial sich einen Stuhl nehmen, woanders dazusetzen und so tun, als gehört man einfach dahin. Wenn irgendwer da querschießt und sagt, nein, nein, da hinten ist dein Platz, dann sagt man, ja, ja, ich gehe ja auch gleich wieder rüber, ist klar. Und wenn man dann erstmal den Teller vom Buffet vor sich hat an den Tisch, dann wird man auch nicht mehr verscheucht.
Was bringst du an Geschenken mit bei so Familienfeiern oder worauf muss ich da achten?
Na, wenn man die Person mag, die beschenkt wird, da findet man schon was, das ist kein Problem. Der Trick ist vielmehr, ein Geschenk zu finden bei Personen, die man jetzt nicht so mag. Da irgendwas zu finden, was durch die Blume sagt, was man von der Person hält. Zum Beispiel, man schenkt einen Kaktus. Das ist schon mal ziemlich aussagekräftig.
Das machst
oder
du?
Oder man schenkt einen... Ich natürlich nicht. Also natürlich nicht. Das ist ja nur für Leute, die in der Situation sind. Das ist ja nur eine Hilfestellung. Oder eben ein Buch, das so Titel trägt wie In 90 Tagen zum Traumgewicht. Oder auch sehr beliebt, ein Reiseticket, aber nur ein Hinfahrticket.
Jetzt hast du mir gerade erzählt, dass du selbst auch Kinder hast. Wie ist das denn, wenn man jetzt, sagen wir mal, Ende 20, Anfang 30 ist, man kommt auf die Familienfeiern und dann kommt diese unverschämte Frage von irgendwem, wie sieht's denn bei euch mit Nachwuchs aus? Wie reagiere ich auf sowas? Da kann ich mich doch umdrehen und gehen.
Ganz genau. Das ist, finde ich, auch die allerschlimmste Situation, die einem passieren kann, vor allem wenn man in seinen 30ern ist und kinderlos ist. Das ist mir zum Glück nicht so passiert. Mein erster Sohn ist geboren worden, da war ich 30. Also das blieb mir dann live erspart. Aber auch so, als ich Ende 20 war und schon im Beruf stand, mit dem Studium fertig war, man kam dann auf die Familienfeiern, da wurde man schon so angeguckt, wann werden denn die Gene endlich weitergetragen. Das ist ja so anscheinend das Hauptziel der Großfamilie, die darf nicht aussterben, als wäre es irgendein Adelsgeschlecht. Wer damit Mitte 30 noch keine Kinder hat, der macht die gesamte Qual durch. Hat man einen Partner, wird der durchgeleuchtet. Ist das der passende Partner langfristig, um Kinder zu bekommen? Ist kein Partner da? Warum ist das nicht so? Was können wir tun, um da zu helfen? Gibt's nicht diese Partnerbörsen im Internet? Da muss doch einer zu finden sein oder eine, je nachdem. Das ist eine inquisitionsgleiche Situation, die keiner gern hat.
Ja, und wie weiche ich dem aus? Also antworte ich pampig oder komme dann nicht mehr oder wie reagiere ich?
Es ist schwer, da ruhig zu bleiben und trotzdem sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Pampig werden ist schlecht, weil dann die ganze Familie weiß, oh, mit dieser Person stimmt was nicht, die ist so labil, mit der kann man gar nicht mehr richtig reden. Warum ist sie denn so arrogant geworden? Die redet ja gar nicht mehr mit uns. Nein, man zieht sich da am besten geschickt aus der Affäre und vertröstet aufs nächste Jahr. Das ist halt, wenn man irgendwann Mitte 60 ist, dann schwierig, aber dann kann man sich an die jungen Leute hängen und die aufs Korn nehmen und sagen, warum habt ihr noch keinen Nachwuchs? Dann ist der Zug abgefahren.
Falko Löffler, Alkohol ist doch auch keine Lösung. Ihr braucht für das Ganze einen Masterplan und mit ihm reden wir gleich über diese, kennt ihr diese Touchy-Tanten? Das klärt er gleich mit uns. Die Radio Wissen.
Familienfest, wenn da die Tante nicht wäre.
Auch Familienfeiern finde ich an sich eigentlich ganz okay. Ja, also Sachen, die ich so überhaupt nicht abkann. Es gibt ja schon so gewisse Verwandte, die man nicht so unbedingt gern sehen muss. Eine gewisse Tante, die ich jetzt nicht nennen möchte, aus der Eifel, die sehe ich zum Beispiel nicht so schrecklich gerne.
Was macht die denn so?
Ja, älter, relativ penetrant, aufdringlich. Und naja, also ich mag sie halt nicht so gerne. Es gibt bestimmt genug Menschen, die sie sehr gerne mögen, aber mein Fall ist es leider nicht. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr.
Die Touchy-Tante. Die Frage, die kann Falko Löffler beantworten, wie ich damit umgehe. Der hat nämlich das Buch geschrieben, Ich kann da nicht nüchtern hin, Familienfeiern und wie man sie überlegt. Falko, was mache ich denn mit der Tante oder dem Onkel, die einfach nicht die Hände von mir lassen können, weil wir ja so spannende Gesprächspartner sind?
Das Problem ist, dass die eine Technik perfektioniert haben, nämlich sich in den Unterarm festzukrallen. Wenn man erstmal bei denen sitzt, dann krallen die sich so fest, dass man gar nicht mehr aufstehen kann. Man kann kein Getränk mehr nehmen, man kann gar nichts mehr nehmen. Die lassen einen nicht los. Man kann nur mit Ablenkungsmanövern arbeiten. Man kann jemand anders an den Tisch locken, auf den die sich stürzen können, wie eben der Hai auf das Opfer. Dann kann man sich unauffällig verziehen. Oder man, also Gewaltanwendung, davon würde ich abraten, das bringt auch nichts. Man kann wirklich nur ablenken und unauffällig verschwinden.
Jetzt gibt es ja mit zunehmender Dauer der Familienfeier, ist ja meistens auch eine Zunahme des Alkoholpegels verbunden. Gehe ich da mit bei sowas, dann kann ich es auch besser ertragen oder nutze ich die Verwirrung, die dann irgendwann entsteht, um rechtzeitig den Abflug zu machen?
Das ist beides möglich. Man muss ja dazu sagen, Alkohol ist keine Lösung in keiner Situation und es gibt genug Leute, die keinen Alkohol trinken wollen oder dürfen. Die haben natürlich verloren auf einer Familienfeier. Also viele, viele Wege stehen denen schon mal gar nicht offen, eben sich zu betäuben und das Ganze so zu ertragen. Wer das verträgt, wer den Kater verkraftet, wer die Folgen tragen kann, wer die Kontrolle behält über sich selbst, der kann vielleicht auch mal einen Schnaps mehr trinken oder 5 oder so. Auf alle Fälle, das Gehen ist ein ganz kitzliger Punkt bei dem Ganzen. Selbst wenn man sich sagt, ich verschwinde so früh wie möglich von dieser Feier, man möchte ja nicht den Gastgeber beleidigen, zumindest nicht so offen. Man muss also einen perfekten Punkt finden. Wenn alle Reden gehalten wurden, alle Spiele gemacht wurden, aber irgendwie so diese Schwere, die jede Familienfeier irgendwann hat, noch nicht eingetreten ist. Am besten hat man am nächsten Tag irgendeinen wichtigen Termin, was wochenends schwierig ist, aber irgendeinen Handwerker, irgendeinen Arzttermin, irgendwas Unaufschiebbares muss man eben finden, weswegen man nicht so lang bleiben kann, leider.
Das heißt im Zweifelsfall auch so diese Mitternachtsregel, 5 nach 12, Abflug machen, ist schon in Ordnung.
Ja, also wer bis nach 12 durchhält, der hat schon einiges an Tapferkeit bewiesen. Die große Kunst ist dann irgendwie um 5 nach 10 schon zu verschwinden. Am besten noch was vom Buffet mitzunehmen, das da noch steht.
Was ist mit all diesen Debatten, die ja dann auch gerne zunehmen? Also je später der Abend, desto eher wird über Politik, Partner oder auch darüber geredet, wann du denn jetzt endlich das Studium oder die Ausbildung zu Ende machst und anfängst zu arbeiten. Was mache ich mit solchen Debatten?
Am besten die Leute reden lassen. Das ist das Schöne bei Familienfeiern. Man wird zwar ausgefragt, aber die Leute wollen gern von sich reden, was sie alles erreicht haben, auch im Vergleich zu einem selbst. Und sehr beliebt sind natürlich alle möglichen Boulevardthemen. Was ist gerade angesagt? Welcher politische oder sonstige Skandal herrscht gerade in den Medien? Und am besten einfach ein Stichwort hinwerfen. Jetzt aktuell würde ich sagen, na, Ebola. Und schon fangen die Leute an, stundenlang sich zu echauffieren über irgendwen oder irgendwas. Und man kann dann ganz entspannt da sitzen und muss nur gelegentlich einwerfen, ach was. Nein, das gibt's ja nicht. Und so weiter. Und schon ist das Ganze ein Selbstläufer und man kann ganz entspannt vielleicht auf dem Smartphone nebenher irgendwas machen. Das geht dann schon von selbst. Man muss sich raushalten. Man muss gar keine eigene Meinung postulieren und bloß nicht dagegen reden. Also wenn irgendwer anfängt, auf die Ausländer zu schimpfen, man möchte dann sagen, jetzt geht's aber los. Nein, man sagt dann einfach, ach was, und lässt ihn reden, denn es bringt eh nichts.
Gibt's für dich ein Fest, was besonders Schlimmes? Also für mich emotional aufgeladen ist doch immer wieder Weihnachten oder runder Geburtstag. Gibt's da so eine Hitliste?
Also Weihnachten ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsding, eben weil diese besinnliche Stimmung, die muss erzwungen werden. Aber auf meiner persönlichen Negativ-Hitliste steht immer noch Silvester.
Warum?
Silvester hat immer diesen Beigeschmack von, es muss etwas Besonderes werden. Ein neues Jahr fängt an. Alles, was wir falsch gemacht haben in diesem Jahr, ist jetzt weggewischt. Es wird von vorne begonnen und deswegen die Feier muss dem auch angemessen sein und wir müssen da super Stimmung haben. Und man darf auch nicht vor 12 ins Bett gehen, weil Silvester eben. Das finde ich stellenweise auch schwer. Denn letzten Endes ist Silvester auch nur ein beliebiger Termin und am nächsten Tag ist der 1. Januar.
Aber das heißt, du weichst auch nicht aus. Da gehst du schon hin und sagst im Zweifelsfall, komm, bis 12 Uhr durchhalten, einen Sekt noch trinken und um 1 Uhr abhauen.
Ach, es gab auch schon Silvester, die ich erlebt habe, die richtig Spaß gemacht haben. So ist nicht. Es kommt immer auf die Umstände an, in denen man selbst lebt und die Leute, mit denen man das eben auch feiert letzten Endes. Mit zunehmendem Alter wird das natürlich auch schwieriger. Eben als Jugendlicher oder als Student kann man ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Aber jetzt hat man eben selbst Kinder und Verantwortung und so weiter. Und da ist Silvester dann auch nur so ein Punkt. Puh, ging das Jahr schnell rum, aber das nächste hat ja schon wieder begonnen und ich muss noch meine Steuererklärung machen, super. Ne, da haben sich einfach die Perspektive eben verändert auf das Silvester. Silvester ist nur ein beliebiger Termin im Jahr.
Lass uns zum Abschluss einmal die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt immer aus der Perspektive des Gastes geredet. Was mache ich denn, du hast vorhin gesagt, selbst 40 geworden, wenn ich das selbst feiern möchte, dann habe ich ja auf einmal all diese Probleme auch und muss damit rechnen, dass alle meine Gäste exakt diese Dinge denken und gar nicht gerne bei mir sind.
Das ist die Gefahr. Da kann man so machen wie ich und sagen, gut, dann feiere ich halt überhaupt nicht und alle können erleichtert zu Hause bleiben. Man spricht mal wieder miteinander, aber man muss nicht so tun, als würde man jetzt groß eine Familienfeier machen wollen. Zu einem Anlass, der eh nur ist, ich bin jetzt definitiv nicht mehr jugendlich, was sich eh nicht gut anfühlt. Das ist dann ehrlich für alle Beteiligten, wenn man das gar nicht erst macht. Man kann natürlich auch sagen, jetzt möchte ich mal richtig auf die Pauke hauen. Ich feiere sonst nie groß. Jetzt lade ich mal wirklich alle ein und zeige denen, dass ich es noch drauf habe. Und ja, dann kann man kann auch einen Bungee-Sprungturm mieten oder sonst irgendwas, damit dann alle sehen, wie fit man noch ist. Das ist dann dem eigenen naturell überlassen, ob man das will.
Das bedeutet aber schon, auch dein Ratgeber geht eher in die Richtung, Leute, geht dahin und schafft euch Strategien, mit denen ihr das überlebt. Man könnte ja auch sagen, seid ehrlich zum Gastgeber und sagt ganz höflich, wisst ihr was, ist nicht meins, ich möchte nicht kommen, lasst uns lieber was zusammen machen, wenn nur wir uns sehen. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Wäre auch eine Möglichkeit, aber wenn man eine große Familie hat, wo dauernd irgendwelche Feiern stattfinden, da ist ja die Terminabsprache schon mal nicht möglich. Ne? Man geht dann zu der Feier, da trifft man alle auch geballt. Der Trick ist vielmehr eben so, die eine Nische zu finden, wo man sich wohlfühlt auf der Feier. Also reine Vermeidung dazu würde ich auch nicht raten. Man muss nur hingehen und die Leute und die also eine Ecke finden, wo man mit den richtigen Leuten sitzt, die Bedienung regelmäßig frequentiert und wo man nicht zu weit weg ist vom Buffet.
Das ist ein guter Tipp. Sitzt nah am Buffet, sagt Falco Löffler. Der hat das Buch geschrieben, da gehe ich nicht nüchtern hin. Familienfeiern. Ja, dann Prost.
Familienfest. Einmal im Jahr.
Also so sehr viele Familienfeste gibt es bei mir gar nicht. Aber wir feiern Weihnachten ganz groß. Und das ist für mich sehr wichtig, weil ich da meine ganze große Familie immer nochmal treffe. Meine Cousinen und Cousins auch schon selber Kinder haben. Das finde ich immer schön, die dann nochmal zu sehen. Also Weihnachten ist schon so das Einzige. Das finde ich gut.
Weihnachten ist ja einmal im Jahr, aber wir schauen jetzt mal auf das Fest der Feste, was im Idealfall nur einmal im Leben stattfindet. Und damit meine ich nicht die Beerdigung, sondern die Hochzeit. Da ist man dann ja auch in einer anderen Rolle, zum Beispiel als Gastgeber. Marco Fuß ist Wedding Planner in Berlin und hat unter anderem die Agentur Gleich und Gleich gegründet. Hallo Marco.
Hallo Sven.
Marco, wie schaffe ich das, auf einer Hochzeit, keine Ahnung, sowas wie einen magischen Moment tatsächlich zu erzeugen, wo hinterher alle sagen, daran erinnern wir uns, das war die Hochzeit mit.
Ja, das ist immer wieder die Frage, die sich stellt. Aber die Antwort findet sich eigentlich immer wieder in dem Paar, was ich betreue.
Also, das heißt, du lässt dir erstmal was erzählen von denen oder wie gehst du davor?
Ja, genau. Also der schönste Tag im Leben, also dieser besagte, ist natürlich eine Riesenherausforderung und die Erwartungen sind einfach riesengroß. Und wenn man sowas Privates für jemanden organisiert, muss man den erstmal kennenlernen. Also wir müssen uns sympathisch sein und ich möchte die gerne, also ich interview die genauso wie jetzt gerade, um jemanden kennenzulernen. Was ist der Kern oder was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Und daraus entwickelt sich dann so ganz langsam der besagte rote Faden. Und der magische Moment, ja klar, das sind natürlich viele magische Momente. Also am schönsten ist natürlich, wenn dann alle im richtigen Moment weinen, wenn da Ja gesagt wird und dann hat man alles richtig gemacht.
Das heißt aber schon, du bist immer auf der Suche auch nach einem Motto für die jeweilige Feier.
Nee, es ist nicht nur das Motto, aber es ist so
ein Leitmotiv.
Oder so ein Thema oder was die beiden halt beschäftigt oder was ein großes, wo sie ein großer Fan davon sind.
Wie stellst du sicher, das stelle ich mir zum Beispiel relativ schwierig vor, also die Familie, wie formuliere ich das jetzt, die Familie der Braut muss ja nicht unbedingt den Bräutigam mögen und auch nicht dessen Familie. Mhm. Wie gehst du mit solchen rein fiktiven Konflikten um?
Da kommen manchmal Paare zusammen, da sind die Familien wirklich sehr unterschiedlich. Deswegen sage ich ja, jeder soll sich auf dieser Feier willkommen fühlen und ernst genommen und angenommen fühlen. Es ist das Fest der beiden, ihrer Liebe und ich glaube, da nimmt sich auch jeder so ein bisschen zurück. Ich glaube, da hat jeder einen großen Respekt davor. Jeder erinnert sich an seine eigene Hochzeit oder die müssen ja vorher auch schon mal geheiratet haben, damit sie dann ein Kind haben, was sie jetzt heiraten kann.
Was hast du diesen Sommer zum Beispiel realisiert? Hast du eine Hochzeit im Kopf, wo du sagst, ach, da warst du selbst auch mit zufrieden?
Also ich bin zu 90% mit meiner Hochzeit zufrieden.
Schön, wenn man das sagen kann.
Ich versuche, eine große Herausforderung ist zum Beispiel, wenn jemand Deutsch spricht und der andere kommt eben aus Amerika oder England, also eine Fremdsprache und die dann zusammenzubringen auf einer Feier, dann fängt das schon an, dass die Einladungskarten eben in zwei oder drei Sprachen geschrieben werden. Dass man eben versucht, kleine Spiele einzuflechten oder Kennenlernspiele oder dass man eben nicht Leute zusammensetzt, die schon so zusammengehören, sondern dass man vielleicht Memory-Karten zieht. Also ich mache das zum Beispiel ganz gerne. Memory-Karten, eine Hochzeit in Berlin, dann sind das vielleicht Berlin-Motive und die Leute müssen sich kennenlernen, indem sie den Zylinder eine Karte ziehen und dann ihr Gegenstück suchen müssen bei jemand anderem. Also sie raten und gucken halt rum, wer hat welches Motiv und dadurch kommt man schon so ein bisschen ins Gespräch, dadurch mischen sich die Leute, dann vielleicht eine Fotowand aufbauen, wo dann auch diese beiden Memory Puzzleteile sich zusammen abfotografieren lassen. Also so entstehen einfach neue Verknüpfungen. Hm.
Gibt es so No-Gos? Ich war mal auf einer Hochzeit, da ist wirklich noch das Strumpfband der Braut versteigert worden und ohne Kack, der Schwiegervater hat es ersteigert.
Mhm, ja.
Fand ich jetzt persönlich so, hatte ein Geschmäckle, um es mal so zu sagen.
Also ich kann noch was anderes nachtragen, eine tolle Hochzeit, da hat dann irgendwie sogar der Bräutigam irgendwie, weil seine Frau im 7. Monat schwanger war und er hat sich irgendwie nicht wirklich, war so ein bisschen beratungsresistent und hatte irgendwie wohl nur mit einem halben Ohr zugehört, wann der Hochzeitstanz kommen sollte und bevor der Hochzeit, also der Hochzeitstanz ist einfach generell der erste Tanz, den das Paar tanzt. Ja gut, also die eine Hälfte hat auch getanzt, aber leider hat er seine Frau sitzen gelassen und mit der Schwester der Braut irgendwie den Tanz eröffnet. Da war natürlich die Braut ziemlich sauer. Tja,
passiert. Ist das auch so? Ist das so der?
Das ist natürlich. Also ich muss auch sagen.
Greifst du da noch ein?
Ich kann dann eigentlich nur noch irgendwie ein Taschentuch reichen. Da kannst du auch nicht dazwischen fahren oder. Letztendlich muss ich aber sagen, dass die gerade die Sachen, die schief gehen, das sind die Geschichten, an denen so die Erinnerung hängen bleibt.
Also, hör mal, das war die Hochzeit, wo du mit der Schwester den Brauttanz gemacht hast.
Ja, das erzählt man sich noch Jahre später. Und
Wer tritt denn am häufigsten daneben? Der Bräutigam dann doch oder sind es die Eltern, die dann zur Rede aufstehen und es wird so eine ganz peinliche Rede? Du machst ja auch gleich und gleich, also kann ja manchmal sein, dass vielleicht ein Elternpaar sich noch nicht damit angefreundet hat, dass Sohnemann einen anderen Sohnemann heiratet. Also passiert, ist das so der GAU?
Nee, auch nicht. Also das alle, also ich sage meinen Paaren, die ich betreue, sage ich immer, ladet die Gäste ein, die ihr auf eurer Hochzeit sehen wollt. Also geht davon aus, es ist euer Tag, ihr habt zu bestimmen und wenn ihr sagt, der oder der soll besser nicht kommen, der hat damit ein Problem, dann lasst diese tickende Zeitbombe zu Hause. Also ja, allen Ernstes, das geht nicht. Ich bin auch gerne Feuerlöscher im Notfall, aber das muss ja nicht sein. Man muss es ja nicht provozieren.
Selbst verheiratet?
Ich bin auch selber verheiratet, ja.
Seit wann?
Seit 2010.
Und was war dein Magic Moment auf deiner eigenen Hochzeit?
Ja, das waren ganz viele. Also ich bin das wirklich aus Leidenschaft und durch einen Zufall dazu gekommen und habe eben als Hochzeitsplaner auch zu arbeiten. Ich bin eigentlich Grafikdesigner und habe lange in Werbe- und Eventagenturen gearbeitet und habe dann aber irgendwie durch einen Zufall eine andere Hochzeit geplant. Hat mir total, also
gut getan.
Gut getan. Also eine weinende Braut, die sich bedankt hat und gesagt hat, das war wirklich unser schönster Tag. Und das ist mir halt in meiner Zeit als Werber nie passiert, dass ich jetzt irgendwie jemand für meine tollen gestiegenen Verkaufszahlen mit Tränen bedankt hätte. Aber das nur am Rande. Und meine eigene Hochzeit habe ich selber geplant und habe unsere, das ging 3 Tage lang übrigens.
Auch schön.
Und es waren 120 Leute. Und vorhin habe ich schon gesagt, es war natürlich ein besonderer Moment, weil mein Mann ist Holländer und wir haben eben Deutsche, Holländer, die einen kamen aus Hessen, eben die anderen aus Holland, die anderen aus Berlin, die alle zusammenzubringen, das waren schon 3 verschiedene Geschichten und dann ist es noch dieser schwule Freundeskreis und der hetero Familienkreis, da habe ich auch den einen oder anderen eher nicht eingeladen. Und wir haben uns wirklich reduziert
auf die 120, genau.
Das war aber schon immer mein Traum und seitdem man eben als Männerpaar auch heiraten kann, war das halt für mich irgendwie auch klar, dass es eine große Hochzeit sein soll und alle Freunde und Bekannte aus vergangenen Tagen und aus der Gegenwart sollten zusammenkommen für das Fest.
Wunderbar. Marco Fuß ist Weddingplaner bei der Agentur Gleich und Gleich. Die hat er gegründet in Berlin und dann doch erzählt, dass der schönste Moment ist, wenn die Tränen ein bisschen kullern. Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz, Familienfeiern. Na dann Prost, da hat's gut geklappt. Dir vielen Dank für das Gespräch.
Familienfest. Aber bitte nicht alle.
Ist halt anstrengend. Also ich mag halt feiern, ich verstehe mich gut mit meinen Eltern und wenn wir so zu dritt sind, ist das auch alles super, aber sobald man dann überall hinfahren muss und die große Familie versteht sich ja jetzt auch nicht immer so super blendend und dann ist das immer ein bisschen anstrengender alles.
Na dann Prost. DD Radio Wissen Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Auf Familienfeiern kann man auch gut verzichten, haben wir bei Facebook geschrieben. Am Ende gibt's eh nur wieder Streit. Und heute Abend in der Redaktionskonferenz noch bis 20 Uhr sogar, lernen wir, wie ihr diese grausigen Feste überstehen könnt. Und wir wollen natürlich auch eure Geschichten hören. Wie geht ihr damit um? Frank the Tank schreibt, Familienzusammenkommen sind bei uns grundsätzlich Wettbewerb darin, wer dem anderen mehr Dinge vorwerfen kann, die er mal irgendwann vor Äonen getan hat. Es geht doch nichts über ein harmonisches Familienzusammenkommen. Das könnt ihr uns noch eine ganze Stunde posten. Google Plus und Facebook, die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Bei uns war es der Baum zu Weihnachten. Der durfte erst am Heiligabend vormittags aufgebaut werden. Zumindest, wenn es nach meinem Vater damals ging. Meine Mutter war davon total genervt, weil es dadurch ja insgesamt an Weihnachten viel zu stressig wurde. Und sie hinterher natürlich auch die ganzen Nadeln aus der Wohnung sortieren musste, die mein Vater beim Baumreintragen als Spur hinterlassen hat. Meine Schwester war für die Krippe zuständig und ich für das Zerdeppern von Christbaumkugeln. So war der Start in den Heiligabend jahrelang. Na dann Prost, Familienfeiern. Ich bin Sven Preger und trinke bis heute keinen Alkohol.
Familienfest. Und dabei einfach zu Hause bleiben.
Ach, ich stehe gar nicht drauf. Zum Beispiel zur Weihnachten, zu einem typischen Familienfeier treffen wir uns nicht. Aber dafür skypen wir. Und ich glaube, man kann diese Feste auch so schön verbringen, trotz keinen körperlichen Kontakt.
Dann gibt es natürlich kein Bild von der Feier. Ich habe hier mal ein bisschen, Armin, schon mal ein bisschen Atmo hier vorgelegt.
Oh, da wird angestoßen, schön.
Um bei euch in die Familienfeiern einzusteigen.
Ja. Also, oh, das ist eine große Veranstaltung.
Wenn ich skype, habe ich ja kein Bild so wirklich. Das geht ja eigentlich nicht, denn das obligatorische Bild gehört dazu. Ja. Die Radiowissen-Reporter und Redakteur Armin Himmelrath. Habt ihr das jemals bei euch hingekriegt, auf Familienfeiern ein Bild jedes Jahr zu schießen?
Ehrlich gesagt, in meiner mittlerweile 40 Jahre währenden Erinnerung ungefähr ist das nicht passiert. Es gibt immer den Anspruch, ein Bild zu machen mit allen. Bei den kleineren Feiern geht das, wenn da jetzt nur, sag mal,
du und deine Frau.
Ja, zum Beispiel. Oder meine Mutter mit ihren 11 Enkeln, das kriegt man auch noch irgendwie hin, ja. Aber meine Mutter hat 6 Geschwister und die haben alle wiederum bis zu 4 eigene Kinder und die dann wiederum, da kommen schnell mal bei großen Familienfeiern mit allen Generationen 40, 50, 60 Leute zusammen.
Kommen die auch alle?
Die kommen nicht jedes Jahr, aber wenn es dann so runde Geburtstage von irgendwelchen Patriarchen oder Matriarchinnen gibt, dann kommen die schon alle.
Also tatsächlich, es ist so, dass alle da sind, da kann es auch kein Problem sein, von denen ein Bild zu machen.
Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn, Sven. Nee, so ist das nicht. Also in der Regel wird das angepeilt zum Ende. Also man trifft sich in der Regel Samstag auf Sonntag und Sonntagmittag vor dem Abreisen. Ja, aber vorher sind auch nicht alle da. Ja, und das ist das Grundproblem. Also wirklich, da wird seit Jahrzehnten versucht, ein Bild von allen zu machen. Und dann ist immer irgendwer gerade noch nicht da. Also auf dem Klo oder irgendwie um die Ecke oder spazieren oder beleidigt oder verkatert oder was auch immer. Dann sind andere, die müssen ganz, ganz dringend weg und die haben jetzt noch genau 2 Minuten, dann müssen sie los zum Zug oder auf der Autobahn. Und irgendwie zwischen den Leuten, die alle irgendwas anderes wollen, versucht dann irgendwer, immer herrischer werdend, ein Foto zu machen. Ja? Und irgendwann wird dann gebrüllt, jetzt aber alle zusammen, so lasse ich mich hier anschreien und dann macht das Foto halt ohne mich. Moment, der Hund muss noch mit drauf. Und dann rennt irgendwer weg und sucht den Hund. Und so, ja.
In welcher Rolle findest du dich da wieder?
Ich fotografiere ja gerne, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben. Also ich mache viele Fotos während der Familienfeiern, aber jetzt sozusagen derjenige zu sein, der dann das große Bild am Schluss macht, funktioniert nicht, weil dann auch immer die Frage ist, wer macht das Bild eigentlich?
Der kann ist ja nicht mit drauf. So.
Selbstauslöser, die ganze Nummer, ja. Dann 14 Kameras, weil wollen ja alle ein Bild haben.
Und wo gucke ich hin?
Und dann funktioniert der Auslöser nicht, dann fällt eine Kamera um Stativ um. Also großes Chaos und wirklich seit Jahrzehnten wird versucht in unserer Familie ein Gesamtbild von aller Verwandtschaft zu machen. Es funktioniert
einfach
nicht.
Was mit Photoshoppen, dass man sagt, komm, man fotografiert so kleinere Gruppen zusammen und packt es dann irgendwie in eins?
Wäre eine Option. Man kann dann irgendwie, gibt ja auch so Festzeitungen, die gemacht werden, da tauchen dann möglichst alle auf. Aber dann gibt es wieder von manchen irgendwie nur Bilder, auf denen sie sich nicht gut finden, dann sind sie beleidigt, weil sie genau mit dem Bild drauf sind. Also funktioniert nicht. Nee, ist keine Lösung.
Familienfeiern. Na dann Prost. Bockwurst mit Kartoffelsalat, das war bei uns immer die Androhung. Also das hat meine Mutter immer gesagt. Nächstes Jahr gibt's Bockwurst mit Kartoffelsalat. Oder, wie mein Opa auch gerne zu fragen pflegte, wann gibt's denn das Dicke? Und damit war nicht meine Mutter gemeint. Also zumindest das Fleisch irgendwie zu essen. Essen ist ja an Familienfeiern immer ein großes Thema. Ich zitiere mal kurz, in vino veritas, Tod und Trüffel und Blut und Barolo. Alles drei geschrieben von Carsten Sebastian Henn, jetzt hier im Studio. Hallo, Herr Henn.
Hallo, grüße Sie.
Sie bewirtschaften ja auch einen Weinberg. Essen auf Familienfeiern ist sehr, sehr heikel. Ist das eher Anreiz oder ist das eher Abschreckung?
Also ich glaube, bei Familienfeiern geht es beim Essen nicht darum, dass es schmeckt. Das ist wirklich zweitrangig. Es geht darum, dass das Essen zeigt, alles ist gut und das heißt, alles ist wie immer. Und das ist so das, was wir haben. Bei den Familienfeiern gibt es, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren dasselbe. Schweinebraten, Rinderbraten, Kroketten, die ich sonst nie sehe. Aber Kroketten tauchen dann wieder irgendwie plötzlich auf. Und es wird sich auch immer ein bisschen, also wenn es überhaupt wem schmecken muss, dann der Oma. Also die ist wichtig. Es geht nicht darum, dass die Jugend irgendwas bekommt, was ihnen schmeckt. Wir haben auch Vegetarier in der Familie, an die wird nicht gedacht.
Nein, der Speck ist ja nur zu wenig des Geschmacks da drin.
Ganz genau, ganz genau. Und das können sie eigentlich auch essen, das bisschen Speck, das macht ja nichts aus. Ja. Und von daher, also ich nehme das eher so als kulturelles Erlebnis, wenn ich eine Familienfeier habe, kulinarisch, als dass ich mich da irgendwie dran erfreuen würde.
Das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, hier Brokkolisuppe, dann Schweinebraten mit Kroketten, Kaisergemüse und danach irgendwas, was Leichtes zum Absacker, also Pudding oder so ein Tiramisu.
Ja, genau, das gibt es ja auch immer. Oder bei uns gab es dann irgendwann plötzlich so als Neuerung aus Frankreich Mousse Schokolade. Mein Onkel sagte immer Mousse au Chocolat. Das war der Witz, den ich dann jedes Jahr gehört habe. Und das galt dann als was richtig Feines. Und das hatte aber nichts mit einer richtig guten Mousse Schokolade zu tun.
Mein Opa hat mal den Satz rausgehauen, meiner Mutter gegenüber an Weihnachten, fällt mir gerade ein, hat gesagt, wo hat die nur das Kochen gelernt? Ist auch, ging danach in die Familiengeschichte ein.
Ja.
War auch so ein Klassiker. Das heißt, es geht wirklich darum, so eine Art, ich weiß nicht, Stabilität zu signalisieren?
Ja, ich glaube, das ist bei den meisten Feiern so. Also ich denke, das ist die eine Art der Feier, die mit der Stabilität, oder man geht immer ins selbe Restaurant, wo es immer dieselben Sachen gibt, die auch immer gleich schmecken, und dann hat das direkt schon wieder die Stimmung, die man seit Ewigkeiten hat. Oder aber es gibt die Familienfeiern, wo sich jemand produzieren will. Also wo dann der Hausmann oder die Hausfrau sagt, so jetzt koche ich mal was ganz Tolles. Dann ist man eher das Publikum, das sagen muss, Mensch, super, wo hast du das Rezept her? Und sagt, das habe ich bei Schubeck gehört oder das hat der Lava und das wollte ich heute mal ausprobieren und ich hoffe, es ist gelungen. Und dann muss man die ganze Zeit sagen, wie toll das Essen ist. Das, denke ich, ist die moderne Variante des Familienfestes, wo die Familie dann quasi die Klaköre des Essens sind.
Gibt es eine gute Lösung? Also weil beide Varianten hören sich ja jetzt nicht so geil an.
Ja, gibt es eine gute Lösung. Ich bewundere immer die Franzosen, die diese Tradition haben, Familienfeier, da geht man gut essen. Man ist auch bereit, richtig viel Geld dafür auszugeben. Das heißt, man geht auch in Sterne-Restaurant. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass meine ganze Familie mich dann richtig toll einlädt, wenn sie Feiern haben. Das würde ich durchaus begrüßen.
Sie könnten ja auch einladen.
Ja, genau, das könnte ich dann auch. Also ich denke, dann würde ich mich dann einfach da anpassen und das auch machen. Das fände ich, glaube ich, am besten, weil wenn man aufwendig kocht, ist man ja auch gar nicht da. Das ist ja das Problem bei einer Familienfeier. Also wenn man essen geht, dann geht man meistens was gut Bürgerliches, die dann immer diese ganzen Tütensuppen haben, diesen ganzen Convenience-Mist, der überall gleich und gleich schlecht schmeckt. Oder aber man kocht zu Hause, macht sich Mühe, dann ist man nicht da und ständig ist es irgendwie hektisch und so. Das will man ja auch nicht. Also ich denke, die Ideallösung des Familienfestes ist gut essen gehen.
Ändert sich das gerade auch bei uns?
Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert, dass wir auch so eine Kultur des guten Essens bekommen. Was wir aber machen, ist, wir gucken anderen Leuten beim Kochen zu. Die Kochsendungen nehmen wir immer weiter überhand, aber das ist so ein bisschen, da gibt es den Begriff des Küchenpornos. Ne? Man guckt zu, aber man macht es nicht selber. Und es ist auch nicht so, dass die Deutschen mehr kochen würden, sondern sie gucken nur mehr zu beim Kochen. Und von daher hat sich meine Hoffnung da so ein bisschen ist enttäuscht worden. Ich glaube nicht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, was heute mehr gemacht wird, ist Grillen. Das ist so jetzt der neue große Trend, dass die Männer dann ihren Gasgrill oder ihren Weber-Grill haben und dann wird gegrillt.
Gibt es auch als Elektro übrigens.
Genau, gibt es auch als Elektro, aber das ist ja so ein bisschen.
Aber ich höre auch raus, dass Ihnen das auch nicht so richtig schmeckt. Mal so ein schönes Grillen am 24.12.
Ja, genau, so ein Wintergrillen. Ach ja, also da hätte ich dann, wenn es gutes Fleisch ist, so vom Schwäbisch-Hellischen oder vom bunten Bentheimer, das fände ich dann schon in Ordnung. Das wäre mir also lieber als das gut Bürgerliche. Aber wie gesagt, dieses Klakörtum, das finde ich dann irgendwie nicht so schön dabei.
Jetzt sind Sie auf der einen Seite so als Journalist unterwegs, der auch als Kritiker, was Essen angeht, unterwegs ist, auch Richtung Wein, und als jemand, der Romane schreibt, in dem Essen und Tod häufig eine Rolle spielt. Das heißt, Sie schreiben dann vor allen Dingen über einen Leichenschmaus?
Auch, ja, der Leichenschmaus ist ja, ich finde das ja ganz interessant. Essen ist ja, es geht um den Tod und dann kommt das Essen als unglaublich lebensbejahendes Element, wobei das Essen ja auch mit Tod zu tun hat, dem Tod von Tieren und Gemüse. Also es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung.
Der Speck ist nur für den Geschmack drin.
Der Speck ist nur für den Geschmack drin. Und also von daher finde ich, dass es zusammengehört. Und ich finde auch, dass es ein Kriminalroman wie bei mir ausbalanciert. Wir haben einerseits die Morde und dann haben wir wieder Essen. Und das Ganze findet dadurch eben so ein bisschen zueinander.
Dann geben Sie uns noch einen Tipp, wenn jetzt sozusagen ich keinen anderen Ausweg mehr sehe aus den Familienfeiern. Wie räume ich jemanden kulinarisch aus dem Weg?
Das wäre jetzt ein Affektmord. Also wenn ich ihn lange planen würde, würde ich sagen, irgendein langsam wirkendes Gift. Da gibt es einige Pilze, die erst nach 2 Wochen wirklich ihre Wirkung zeigen. Das kann keiner nachweisen. Im Affekt, denke ich, gibt es in der Küche genug Stichwaffen, die man nutzen sollte. Damit geht es dann relativ schnell. So einen großen Entbeiner oder sowas.
Aber Gift ist ja Mädchenwaffe eigentlich, ne?
Ist erstaunlicherweise in der Kriminalliteratur ist es so, dass eher Frauen Giftmorde schreiben und Männer eher so ein bisschen die blutigen Splatter-Sachen dann. Das dreht sich aber, wobei Frauen nämlich sehr, sehr gerne blutige Sachen lesen. Verlage haben Ewigkeiten gedacht, Frauen mögen nicht diese blutigen Morde. Und es stellte sich plötzlich raus, das Gegenteil ist der Fall. Frauen mögen gerne, je blutiger, desto besser. Das ist tatsächlich so. Aber es stimmt schon, wenn Frauen drüber schreiben, dann ist es immer Gift oder irgendwas, irgend so ein schöner Tod. Und bei Männern wird dann richtig, richtig gehackt und erschossen. Aber ich finde Stichwaffen eigentlich, auch bei Familienfeiern finde ich das angemessen. Das hat sowas schön Traditionelles dabei.
Sagt der Krimi. Autor und Gastrokritiker Carsten Sebastian Hennen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke.
Und ihr könnt das Ganze nochmal nachhören bei uns.
Familienfest.
Ja, wir sehen die Familie nicht oft. Also es ist gut, aber es ist langweilig.
Ja, muss auch mal ehrlich sein. Manchmal ist es auch einfach langweilig. Geht's aber nicht zu bei den Familienfeiern, die D-Radio Wissen-Reporter Armin Himmelrath jetzt rausgesucht hast. Du hast ein kleines Potpourri des Best-of-Chaos
des Wahnsinns
zusammengestellt.
Potpourri des Wahnsinns. Also wenn man bei Google eingibt und sucht und sagt einfach Familienfeier und Polizeieinsatz, dann kommt man auf sage und schreibe allein deutsche Sprache über 24.000 Treffer.
Und das ist aus den letzten 24 Stunden.
Ja, das ist ja nicht ganz. Also es ist schon ein bisschen länger her, aber es ist schon ein erstaunlicher Fundus tatsächlich an Verrücktheiten, die sich Leute da
ist ja auch erlauben. Tatsächlich so. Wir haben ja heute auch schon gelernt, dass wenn du mit so einer Erwartungshaltung in so eine Nummer reingehst.
Es kann nur schief gehen.
Genau, ich habe gesehen, die erste Meldung, die du mitgebracht hast, ich muss einfach kurz sagen, drüber steht E110, das Sicherheitsportal.
Ja, das sind offenbar Spezialisten, die sich auch sowas speziell sowas sammeln oder
wahrscheinlich
so.
Wahrscheinlich ist das eine Anzeige von einer Security-Firma. Immer die sagen, mit uns läuft's gut oder so.
Ja, und möchte man Security da draußen stehen haben, wenn man feiert. Eklat bei Familienfeier steht drüber, das klingt noch relativ harmlos, würden wir wahrscheinlich alle sagen, haben wir auch schon erlebt.
Hast aber nein, das nicht. Hast du die Ortsmarke gesehen?
Ortsmarke, ja. Der Ort heißt Dissen. Der heißt wirklich Dissen.
Das sagt doch alles.
Dissen im Spree-Neiße-Bereich, also irgendwo Ostdeutschland. Dissen, ich habe es noch nie gehört vorher. Und da hat ein betrunkener Mann bei einer Familienfeier einen Polizeieinsatz provoziert. Klingt erstmal leicht und easy. 54 Jahre war er zu dem Zeitpunkt alt und hat die Gäste mal eben kernig mit Heil Hitler begrüßt. Ach, damit Idiot, fängt ne? schon an. Und dann hat er gedroht, wirklich alle Familienmitglieder mit einer Axt abzuschlachten. Klar, dass da jemand die Polizei ruft.
Das ist nicht lustig, Entschuldigung. Nee,
ist es nicht, aber das ist natürlich eine wirklich eskalierte Familienfeier. Da ruft natürlich jemand die Polizei, die überwältigen ihn und er hat sage und schreibe 2,7 Promille Alkohol im Blut gehabt.
Ist eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung.
Nee, garantiert keine Rechtfertigung, aber Alkohol spielt tatsächlich ganz oft eine Rolle. Also das ist kann man wirklich so durchgängig im Grunde als Muster sehen.
Ja, das ist ja tatsächlich, wir haben glaube ich heute Abend noch nicht den Satz bemüht, das kann man nur im Suff ertragen.
Ja, aber darum geht es, glaube ich. Also vielen geht es darum und das eskaliert, viele haben das offenbar nicht im Griff.
Und dann gibt es so eine latente, angestaute Gewaltbereitschaft und die setzt sich dann häufig wie fest?
Die setzt sich dadurch fest, dass die Leute aufeinander losgehen, wie auch immer. Entweder drohen sie es an, sie werden ausfällig oder sie schlagen tatsächlich zu, dann haben wir hier eine Meldung zum Beispiel, die stammt von vom 2. September-Wochenende. Da ist es in
dieses Jahr,
mhm. Also relativ frisch noch. Da ist es wirklich deutschlandweit hoch hergegangen. Einmal in Augsburg gab es einen sehr schönen Fall, eine Gastwirtschaft, in der 2 Familienfeiern zu Gast waren, eine Taufgesellschaft und eine 80. Geburtstagsfeier. Und die beiden kamen irgendwie nicht miteinander klar und die Täuflinge waren dann, oder die Taufgesellschaft war dann den Geburtstagsfeierern zu laut. Und was machen die? Schlagen denen aufs Maul. Und daraufhin kommen 18 Beamte, die die beiden Gruppen trennen müssen. Also 18 Polizeibeamte. Vorher ging das nicht. Und da gab es dann eben diese Schlägerei. Ist aber noch gar nichts. Selbes Wochenende, selber Abend in Hamburg. Da gab es eben eine Anzeige gab es auch, aber da gab es einen Kleingartenverein, da wurde gefeiert. Und auch da gab es eine Massenschlägerei, 30 Gäste. Und da brauchten sogar 32 Polizeibeamte, um das Ganze zu beruhigen.
War eine Hochzeit, mit Pfefferspray,
Einsatz und allem. Ja, eine Hochzeit, ja klar, was sonst.
2. Septemberwochenende, warte mal. Das war Vollmond?
Es war ganz knapp vor Vollmond, so 2-3 Tage vorher. Offenbar provozierte das was. Also manche Leute scheinen darauf zu reagieren, feiertechnisch.
Jetzt ist mein subjektiver Eindruck, du hast dich damit ja systematisch auseinandergesetzt, dass gerade die Deutschen da A, so einen nationalen Touch haben und B, eine hohe Gewaltbereitschaft.
Nein,
Armin, ist das ein deutsches Problem?
Nein, es ist kein deutsches Problem und es ist übrigens auch kein Männerproblem. Es gibt auch Frauen und Frauen in anderen Ländern, die zuschlagen, die vorher saufen. Und eine Dame heißt Hope Solo.
Das kennst du noch? Ich weiß. Ich war nämlich 2011, als die, glaube ich, war die Frauenfußball-Weltmeisterschaft
Korrekt.
In Deutschland.
Du bist auf dem richtigen Pfad.
War ich in Leverkusen beim Spiel, ich glaube Viertelfinale Frankreich gegen die USA.
Ja.
Und da stand Hope Solo schon im Tor der USA.
Siehst du?
Ja.
Da stand sie im Tor, genau.
Da ist Manuel Neuer, aber hier der Kinderschokoladenjunge gegen.
Aber wenn auch überhaupt, genau. Ja, die hat schon gelegentlich, also einmal vor ihrer geplanten Hochzeit sich geprügelt mit ihrem damals Verlobten. Dann hat sie auch später nochmal auf einer Familienfeier zugelangt. Und zwar irgendwie ihren Neffen und ihre Schwester, weil sie getrunken hat, wurde dann auch verhaftet. Und dann hat sie die schöne Erklärung anschließend abgegeben. Also öffentliche Reue ist ja in dem Fall ganz wichtig. Ich liebe meine Familie sehr. Wie alle Familien stehen auch wir Herausforderungen gegenüber. Aber ich hoffe sehr, dass wir diese Situation auch als Familie klären können. Schwierige Phasen haben uns bisher immer stärker gemacht. Man muss auch in einer soliden Feierprügelei das Positive sehen.
Absolut. Absolut. Wie war das bei dir? Bist du schon mal handgreiflich geworden auf einer Familienfeier?
Nee, auf einer Familienfeier nicht und auch sonst glaube ich nicht so.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich sehr danach an.
Nee, ist nicht meins.
Das könnt ihr uns aber noch posten bei Facebook oder Google Plus, wann ihr das letzte Mal die Familienfeier erlebt habt. Und euch damit quasi selbst enterbt habt. Heute Abend haben wir uns gekümmert um die Familienfeiern. Na dann, Prost. Und ehrlich gesagt, Armin, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen rumgeblättert durch Facebook und Google Plus. Irgendwie bei unseren Usern ist es relativ harmonisch. Also Harald schreibt, Familien, die untereinander zerstritten sind, tun mir leid. Aber so ist das wohl in dieser Gesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste.
Wir wollen ja auch niemandem einreden, dass es schlimm sein muss. Ist doch toll, wenn Familienfeiern eine richtig schöne, runde Sache sind. Das Problem ist, glaube ich, dass einfach bei Familien, wenn die zusammenkommen, ich meine, man sucht sich seine Verwandtschaft nicht aus. Da wird man irgendwie reingeboren, die sind da. Und es wäre ja schon ein Riesenzufall, wenn man gerade bei einer größeren Verwandtschaft nicht wirklich ein oder zwei oder vielleicht auch drei dabei hat, mit denen man nicht so gut zurechtkommt.
Und gleichzeitig muss ich zugeben, es gibt ja auch immer so ein Verständnis. Also wenn dann jemand kommt, einlädt und du stellst dich den ganzen Tag in die Küche und dann sagt hinterher, jeder setzt sich da bratzig an den Tisch, isst 3 Gänge und sagt, ja, letztes Jahr war besser. Das ist halt auch so
ist
von
auch
der
scheiße,
von
muss
der
man
Botschaft.
Einfach so sagen. Das ist einfach nicht schön. Und ich glaube sowieso, dass dieser Stress auch beim Selbstausrichten, das schlägt ja durch. Ich meine, man sagt immer, ach, wenn man da eine ganz einfache Sache und es geht ja nur darum, zusammen zu sein und letztlich zählt es doch und dann hat man 3 bis 4 Tage Vorbereitung.
Das ist dieselbe Nummer wie, es gibt auch keine Geschenke zusätzlich.
Genau, es gibt keine Geschenke und jeder bringt was doch Kleines mit und wenn dann irgendwer nichts kriegt, dann ist er beleidigt und so. Das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube, man muss sich auf das Spiel so ein bisschen einlassen.
VH schreibt auch, ich mag meine Familie, Stress gibt es auf den Familienfeiern eigentlich nie. So oft sind die Feiern jetzt auch nicht. Vielleicht reißen sich alle dann auch ein bisschen zusammen. Ist auch eine Herangehensweise.
Ist auch eine Herangehensweise, ja klar. Wie ist das denn bei euch?
Sehr harmonisch. Und dann schreibt Desdemona Strauß auf Google Plus, da kann ich schön drüber weggehen. Ne?
Ja, da machst du ganz elegant. Man merkt gar nicht, dass du da nicht drüber reden willst.
Armin, das Schwierigste bei uns ist, schreibt Desdemona Strauß bei Google Plus, die passenden Termine zu finden. 24.12. Kommt ja häufig sehr überraschend, weil die Familie so groß ist. Gut, ist natürlich jetzt auch eine christliche Sichtweise, muss man auch dazu sagen. Der Rest ist ganz einfach. Wir teilen auf, wer kocht, wer bäckt und wer das Bier kauft. Und dann gibt es eine nette Sause.
Ja. Ist doch gut.
Wie läuft das bei Himmelrats?
Bei Himmelrats, naja, ich glaube, ich kann es jetzt sagen, mein Vater ist vor ein paar Jahren verstorben. Der macht immer so einen Heringssalat. Ich habe den nie wirklich gemocht. Der gehört irgendwie Weihnachten immer dazu. Oh, ich glaube, ich kann das jetzt sagen. Ne? Der ist mir nicht böse. Hier fährt kein Blitz auf mich nie.
Wahrscheinlich
nicht.
Und deine Mutter macht aber jetzt nicht den Heringssalat.
Nee, die macht nicht den Heringssalat. Und muss man dann auch, glaube ich, die Traditionen übernehmen. Ich habe ja selbst auch Kinder. Und dann muss man einfach irgendwann sagen, so jetzt richte ich das aus und dann machen wir es vielleicht ein bisschen anders. Raclette vielleicht mal.
Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Ja. Familienfeier, das Ganze könnt ihr bei uns nachhören auf der Homepage deradiowissen.de. Da gibt es auch den Podcast gleich zum Nachhören und dann sind wir morgen für euch wieder da. Macht's gut, bis dann, ciao.
Deradiowissen, Redaktionskonferenz.